Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Herzlich willkommen bei den JustizreporterInnen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Alina Lagmöller und ich darf euch heute durch diese Folge moderieren und vielleicht auch ein bisschen navigieren. Es geht nämlich um ein ziemlich kompliziertes Thema, aber auch um ein ganz aktuelles. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern in Sachen BKA-Gesetz entschieden und das schon zum zweiten Mal. Und es hat dieses Gesetz für teilweise verfassungswidrig erklärt. Was dahinter steckt, das bespreche ich heute mit Clemens Arzt. Er war bis März 2023 Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und er ist dort Gründungsdirektor des Forschungsinstituts für öffentliche und private Sicherheit. Hallo Herr Arzt, schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Ja, guten Morgen, Frau Lagmöller, gerne.
Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, die so banal ist, dass ich annehme, dass sie Ihnen vielleicht vorher noch niemand gestellt hat. Was ist eigentlich dieses Bundeskriminalamt, über das wir jetzt ganz viel sprechen werden, für eine Behörde?
Das ist in der Tat gar keine banale Frage. Alle haben zwar schon sicherlich häufig von diesem Bundeskriminalamt gehört, aber es ist doch eine relativ komplexe Institution, muss man sagen. Gegründet wurde es 1951 und es ist zunächst mal aufgebaut worden mit alten oder vielen alten Nazi-Polizisten, aber das nur mal sozusagen aus historischer Perspektive. Das BKA gibt sich gerne die Aura, sozusagen irgendwo die Elite der deutschen Polizei zu sein. Was insofern ein Stück weit vielleicht zutreffend ist, als das BKA relativ gut ausgestattet ist und vor allem auch sehr viele Menschen hat, die aus wissenschaftlichen und technischen Background kommen und dort als Angestellte und nicht als Vollzugsbeamte arbeiten und damit natürlich in bestimmten Fragen besser drin sind. Wir müssen, wenn wir das BKA anschauen, sehen, dass wir in Deutschland durch den Föderalismus und auch gerade als Ablösung von der Nazizeit 16 Landespolizeien haben, also jedes Bundesland hat eine eigene Polizei und für jedes Bundesland, für diese Polizei gibt es ein eigenes Gesetz. Und dann gibt es auf der Bundesebene noch zwei wichtige Polizeibehörden, nämlich das Bundeskriminalamt, BKA und die Bundespolizei. Und für jede dieser Behörden wiederum gibt es auch ein Gesetz. Und das BKA-Gesetz in dieser Form, wie wir es jetzt kennen sozusagen, stammt von 2008. Vorher war die letzte große Novelle 1997. Vielleicht so erstmal so ganz kurz sozusagen eine Einordnung, wohin dieses Bundeskriminalamt gehört. Und wenn man sich den Aufgabenbereich anschaut, der im BKA-Gesetz geregelt ist, dann sieht man, es hat eine Reihe unterschiedlichen Aufgaben. Also es hat erstmal nichts zu tun mit dem FBI oder ähnlichen Dingen, die wir so aus dem Fernsehen kennen, sondern es hat bestimmte klar definierte Aufgaben und wir reden heute, glaube ich, vor allem über zwei Aufgaben, nämlich einmal die sogenannte Zentralstelle, also im BKA laufen ganz viele Drähte oder besser gesagt Dateien zusammen und es ist auch dafür die Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus, das ist eine Regelung, die man nach 9/11, den Anschlägen in den USA, eingefügt hat.
Ja, Sie haben sich tatsächlich genau die Themen rausgesucht, die ich auch heute mit Ihnen besprechen möchte, nämlich genau einmal diese Zentralstellenfunktion, diese Datenbank und einmal die heimliche Überwachung von Kontaktpersonen. Und das sind auch die beiden Punkte, die das Bundesverfassungsgericht beanstandet hat. Vielleicht wärmen wir uns erstmal auf mit dieser heimlichen Überwachung von Kontaktpersonen. Da haben zwei Rechtsanwältinnen sich dagegen gewehrt, dass sie als mögliche Kontaktpersonen von internationalen Terroristen, das könnten ihre Mandanten sein, mit heimlichen Methoden überwacht werden könnten. Über welche heimlichen Methoden sprechen wir denn hier eigentlich?
Also vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal schauen, wer jetzt eigentlich Kontaktperson ist. Also es gibt den Begriff der Kontaktperson, manchmal nennt man sie auch Kontakt- und Begleitperson. Also Kontaktpersonen sind Personen, die, wenn das BKA oder eine andere Landespolizei auf jemanden sozusagen fokussiert, erstmal haben wir die Zielperson, also die Person, von der man glaubt, dass sie möglicherweise eine Straftat begehen wird oder begangen hat, aber hier reden wir meistens eher über die Zukunft. Und für die gelten bestimmte Regeln, was man gegen diese Person alles unternehmen darf. Also man kann den ganzen Katalog der Befugnisse des BKA nutzen, das sind 60 verschiedene etwa, bis hin zum Platzverweis zur Abwehr des internationalen Terrorismus, eine Norm, die noch niemand verstanden hat, wie die funktionieren soll. Aber anyway, kommen wir hier zurück. Also ich habe eine Zielperson und dann gibt es eben Personen, die möglicherweise mit der Zielperson was zu tun haben. Also Personen, die in irgendeiner Art und Weise einen Kontakt mit der Person haben. Wenn wir mal so ganz kurz ins Gesetz schauen, sind das Personen, die mit einer Person nach Nummer 1, heißt sie, also der Zielperson, nicht nur flüchtig oder in zufälligem Kontakt stehen. So viel mal an der Oberfläche. Also der Pizzabote oder die Pizzabotin, die an der Tür klingelt, der Zielperson ist im Regelfall nicht Kontaktperson, weil sie ja eben nur was liefert in diesem Moment. Also will heißen, wenn wir es mal etwas versuchen zu vereinfachen, das BKA hat eine Person in einem bestimmten Verdacht, die könnte eine Straftat begehen wollen. Sie ist aber noch nicht in der Begehung der Straftat, weil dann gilt sowieso die Strafprozessordnung und nicht mehr das BKA-Gesetz. Und rund um diese Zielperson gibt es eben möglicherweise noch Kontaktpersonen. Und sie muss aber zunächst mal sich immer auf die Zielperson orientieren und darf diese Kontaktpersonen nur unter erhöhten Voraussetzungen dann letztendlich auch vielleicht beobachten oder Ähnliches.
Mit welchen Mitteln darf es denn diese Kontaktperson dann beobachten?
Die Norm, um die es jetzt hier ging, das war der Paragraf 45 BKAG. Der trägt den Titel Besondere Mittel der Datenerhebung. Also wie gesagt, es gibt im BKA, wenn man sich das Inhaltsverzeichnis mal anschaut, schon eine ganze Fülle von Maßnahmen der Datenerhebung. Datenerhebung heißt, ich sammle Informationen. Und neben dieser Datenerhebung gibt es natürlich auch immer etwas, was wir dann Datenspeicherung, Nutzung und Ähnliches nennen oder heute oft mit einem Oberbegriff versehen, nämlich die Datenverarbeitung. Und jetzt sagt der Paragraph 45 Absatz 2, besondere Mittel der Datenerhebung sind, ich zähle kurz auf, eine Observation, und zwar eine planmäßig angelegte Observation, länger als 24 Stunden oder an mehr als 2 Tagen, also nicht das zufällige oder auch gezielte Schauen von 10 Minuten. Das ist auch ein Grundrechtseingriff, aber der wird woanders geregelt. Also Observation, Einsatz technischer Mittel außerhalb von Wohnungen, also auf Anfertigung von Bildaufnahmen und so weiter und so fort. Sonstige Observationsmittel, Vertrauenspersonen, also den Einsatz von Personen, von privaten Personen, deren Zusammenarbeit mit dem BKA nicht bekannt ist. Und dann hatten wir gerade die Personen, nämlich verdeckte Ermittler, also Personen, die eingeschleust werden durch eine Legende. Warum sind die hier besonders aufgeführt? Weil es besonders eingriffsintensive Maßnahmen sind, also sehr weit in die Privatsphäre vordringen sozusagen. Und wenn das so ist, dass eine Maßnahme der Polizei sehr weit in die Privatsphäre oder hier sagen wir in das Grundrecht auf Datenschutz oder juristisch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, umso weiter da eingedrungen wird, umso höher wird die Schwelle grundsätzlich oder muss die Schwelle sein aus verfassungsrechtlicher Sicht, wann das BKA das darf. Und dann haben wir eben nochmal diese Kontaktbegleitpersonen, darf die ausnahmsweise hier auch erfasst werden.
Und konkret hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, es müsse in Bezug auf diese Kontaktperson eine spezifische Nähe zu der Gefahr bestehen, die von der Zielperson, also die Person, die man eigentlich für gefährlich hält, ausgeht. Und da habe ich mich gefragt, okay, aha, also höhere Hürden, alles klar. Aber was heißt das denn in der Praxis? Also wer wird dadurch ausgesiebt in Anführungszeichen und wer bleibt in Anführungszeichen so eine mögliche Kontaktperson?
Das ist eine schwierige Grenzziehung, die kann man nicht so ganz einfach machen. Wenn wir uns nochmal anschauen, sozusagen die Zielperson, um die es eigentlich geht, und dann wird die Zielperson ja möglicherweise Helferinnen und Helfer haben, die sind dann selbst gegebenenfalls auch schon Zielpersonen oder werden zur Zielperson oder sind auch möglicherweise schon strafrechtlich einem Verdacht ausgesetzt. Und dann sind es Personen, die eben ein ganzes Stück weg sind von der Zielperson und trotzdem möglicherweise dann, so wie der Paragraph 45, dann dürfen diese Maßnahmen gegen die Person durchgeführt werden. Das ist jetzt sehr schwierig. Ich kann jetzt nicht sozusagen aus dem Handgelenk eine Richtlinie geben, wo oder wie genau diese tatbestandlichen Voraussetzungen gegliedert sein müssen, damit gegen diese Person eingegriffen werden darf. Das muss man dann im Einzelnen sehr genau nochmal auseinandernehmen. Und da wird der Gesetzgeber jetzt seine Hausaufgaben tun müssen, um das Gesetz anzupassen.
Das war jetzt eigentlich nur der kleinere Teil. Ich würde zum größeren Teil übergehen. Ja. Diese langfristigen Observationen, das, was Sie gerade genannt haben, diese Maßnahmen, auch diese Personen, die davon betroffen sein können, da kann man sich ja noch halbwegs was drunter vorstellen. Ein bisschen komplizierter wird es jetzt, wenn wir über Datenbanken sprechen. Also erstmal vorweg, hier ging es in dem Urteil, wie Herr Arz vorhin auch schon gesagt hat, um eine Datenbank, auf der das BKA, die Landeskriminalämter, die Bundespolizei und die Landespolizeien, also erstmal ziemlich viele Behörden darauf zugreifen können. Sie können da Daten abrufen und sie können da Daten speichern. Gestern ging es am Gericht um die Speicherung und es klingt jetzt erstmal super unspektakulär. Herr Arzt, warum sollten wir uns dafür interessieren, was diese Behörden da so speichern?
Also die erste Maßnahme, über die wir gesprochen haben, das Thema Kontaktpersonen, das wird im Regelfall relativ wenig Menschen betreffen, muss man sagen. Was es nicht besser macht sozusagen oder nicht einfacher macht, es braucht trotzdem hinreichende Schwellen, wann die Polizei das darf. Und diese Schwellen sind nicht hinreichend, hat Karlsruhe gesagt. Jetzt reden wir eben über diese Massendaten. Also das BKA speichert etwa 4 Millionen Menschen Daten derzeit. Und das BKA hat die Funktion und wird sie mehr und mehr bekommen in der Zukunft. Es gibt so ein Projekt, das nennt sich im Moment P20 und zielt darauf ab, dass das BKA sowas wie ein Datenhaus oder ein Datenwarenhaus, ein Data Warehouse einrichtet und immer mehr Daten sozusagen dort zentral gespeichert werden. Worum geht es jetzt in diesen Verbunddateien? Eine Klägerin hier in diesem Verfahren arbeitet sozusagen ein Stück weit in der Fanbetreuung, ist aber auch selbst Fußballfan und gerade das Thema Fußballfans und die sogenannte Dateigewalt der Sport ist hier ziemlich im Fokus neben Dateien, wo es zum Beispiel um politische Aktivitäten geht und anderes. Und nun habe ich also diese Verbunddatei. Was heißt eine Verbunddatei? Eine Verbunddatei ist eine Datei, die das BKA erstmal technisch führt. Also die Rechner für diese Datei liegen oder stehen beim BKA. Aber im Grunde macht das BKA das nicht für sich selbst, sondern es ist selbst beteiligt an diesem Verbund. Also die ganzen Landespolizeien, das Bundespolizeiamt, das BKA speisen alle Daten dort ein. Also immer dann, wenn das eine Polizei meint, diese Daten seien auch für andere und für die Zukunft wichtig, dann können sie diese Daten hochladen in diese Verbunddatei. Und jetzt kann aber nicht nur die bayerische Polizei, die Daten hochgeladen hat und die es sowieso in ihrem eigenen System schon hat, sondern jede andere Polizei in der Republik kann darauf zurückgreifen. Das ist sehr weit verwendbar. Und ich als Betroffener weiß überhaupt nicht mehr, wer welche Daten möglicherweise über mich führt, wer darauf Zugriff nehmen kann und so weiter und so fort. Und sie entfernen sich ein Stück weit auch immer mehr eigentlich von dem Anlass, den es einmal gab für diese Datenspeicherung. Und Datenspeicherung heißt immer letztendlich, warum speichere ich Daten? Weil ich glaube, ich könnte sie in Zukunft irgendwann brauchen. Und dieses, ich könnte sie vielleicht in Zukunft irgendwann brauchen, war eigentlich der Kern auch dieses Verfahrens, um das es hier geht.
Es geht also nicht um konkrete Strafverfahren oder Ermittlungsverfahren, sondern es geht einfach nur um Informationen, von denen diese Behörden denken, die können in Zukunft nochmal hilfreich sein, wenn es darum geht, Straftaten zu verhindern oder zu verfolgen. Und bei mir gab es einen großen Aha-Moment, als ich eben erfahren habe, wie viele Daten das sind. Da sind zum Beispiel 6,7 Millionen Porträtaufnahmen in der Datei DigiLib. Da gibt es erkennungsdienstliche Informationen von 6,6 Millionen Asylsuchenden. Da gibt es DNA-Muster von mehr als 800.000 Personen. Und es gibt auch knapp 100 Millionen Datensätze aus Funkzellenabfragen. Und was ich mich gefragt habe, was passiert denn, wenn ein Polizist oder eine Polizistin einen Namen in diese Datenbank eingibt? Welche Informationen bekommt man dann automatisch zur Verfügung gestellt? Ich frage das deshalb so naiv, weil Karlsruhe voriges Jahr auch schon mal zu HessenData entschieden hat. Das war eine Software, wo eben auch die Polizei verschiedene Informationsquellen vernetzt dargestellt bekommen hat und da kritisiert wurde, dass das ja nochmal ein ganz neuer Eingriff sei, wenn da ganz viele verschiedene kleine Informationen zu einem quasi Persönlichkeitsprofil zusammengestellt werden können. Und diese Frage stelle ich mich hier auch, wenn da so viele Informationen sind, auf die man gleichzeitig zugreifen kann, vielleicht auch immer wieder über dieselben Personen, dann ist das doch vielleicht auch nochmal so ein ganz besonders neuer Eingriff.
Es hat eine hohe Eingriffsintensität sozusagen insgesamt. Wir reden immer von Eingriffsintensität. Also wir fragen, wie weit geht eine polizeiliche Maßnahme eigentlich in mein Grundrecht, in mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung? Wenn die Polizei mich auf der Straße nach meinem Ausweis fragt, ist es ein solcher Eingriff? Aber erstens weiß ich, dass der Eingriff stattfindet, weil ich bin dabei. Zweitens beschränkt er sich grundsätzlich erstmal darauf, dass Polizistin, Polizist meinen Ausweis in die Hand nimmt und vergleicht, ist es die Person, die vor mir steht. Also das sieht man generell als nicht so wahnsinnig tiefgehenden Grundrechtseingriff ein, was ganz anderes, wenn mein Telefon abgehört wird, wenn meine Wohnung belauscht wird, wenn ein verdeckter Ermittler auf mich angesetzt wird und ähnliches. So, das ist so das Grundkonzept. HessenData, muss man sagen, war eine andere Frage. Hier ging es vor allem darum, sogenannte automatisierte Datenanalysen. Also kann ich einfach automatisch alles, was ich habe, mit bestimmten Methoden, heute Nutzung KI, durchforsten, um Zusammenhänge zu erkennen, die ich bisher nicht erkennen konnte vielleicht. Hier sind wir in einem anderen Bereich, nämlich Sie haben ja gerade auch schon einige Zahlen benannt, also wie viel Daten hier gespeichert sind. Und Polizei, muss man sagen, arbeitet zunächst mal nach der Grundidee, umso mehr wir haben, umso besser. Weil umso mehr wir haben, umso mehr könnten wir auch finden.
Und haben ist besser als brauchen.
Ja, sozusagen. wenn ich meine Studierenden manchmal etwas provozieren wollte, die ja auch als angehende Kommissarinnen und Kommissare auch diese Idee erstmal attraktiv fanden, dann habe ich ihnen immer vorgeschlagen, dass ich doch dafür wäre, dass der Bundesgesetzgeber ein Gesetz schafft, das von allen männlichen Säuglingen sofort eine DNA-Probe entnommen wird. Dann haben wir die immer für die Zukunft. Warum männlich? Weil Männer die meisten Straftaten begehen. Und da merkten sie so ein bisschen, dass es irgendwo eine Grenze geben muss, wo auch immer man die ziehen will. Das war natürlich auch nie ernst gemeint, ganz im Gegenteil. Aber sie merkten, wir brauchen eine Linie. Nun dienen diese Verbunddateien und diese Zentralstellenfunktionen des BKA, wie man das nennt im Gesetz, erstmal diesem Bedürfnis, möglichst viele Daten zu haben. Und ein Grundproblem, was wir hier eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten haben, ist, Polizei sammelt einfach Daten und interessiert sich relativ häufig überhaupt nicht dafür, was im Gesetz steht. Also da gibt es eine gewisse Verselbstständigung und nicht selten sozusagen geht dann der Gesetzgeber hinterher und gibt der Polizei die Befugnisse dafür, was sie ohnehin schon immer gemacht haben, weil sie machen es eh und wir können es nicht mehr verhindern. So zum Beispiel bei der Speicherung von Daten aus Strafverfahren und aus der Gefahrenabwehr in einer Datei, was eigentlich der Idee einer Zweckbindung von Daten widerspricht. Wenn wir ein bisschen näher jetzt in unsere Thematik hier reingehen, da ging es um den Paragraph 18 BKAG. Und der erlaubt eben bestimmte Daten weiter zu verarbeiten von bestimmten Personen. Und hier ging es um Beschuldigte, also Personen, die einmal Beschuldigte waren oder sind zunächst, weil Polizei meinte, die hätten eine Straftat begangen. Irgendwann wird es dann abgegeben an die Staatsanwaltschaft und wird dort entweder eingestellt oder es geht weiter zu Gericht und es erfolgt ein Urteil oder nicht. Aber das ist schon mal ein breiter Fokus. Also jeder von uns, der oder die jemals Beschuldigte in einem Strafverfahren waren, sind hier erstmal möglicherweise dann in dieser Datei. Und dann sagt das Gesetz weiter in Paragraph 18, welche Daten gespeichert werden sollen und dürfen. Ja, und das sind dann so Dinge wie die Kriminalakte, das Delikt und Ähnliches, wo man schon viele, viele Informationen draus ziehen kann. Und dann, und das war der Hauptpunkt hier, heißt es im Gesetz, nämlich das BKA kann weiterverarbeiten, also speichern zunächst mal, aber auch nutzen, analysieren, von Personen, nämlich wie Beschuldigten, soweit die Weiterverarbeitung erforderlich ist, weil wegen der Art oder Ausführung der Tat, der Persönlichkeit der betroffenen Person oder sonstige Erkenntnisse Grund zu der Annahme besteht, dass zukünftig Strafverfahren gegen sie zu führen sind.
Also wirklich einfach nur, brauchen wir diese Information später noch über diese beschuldigte Person oder brauchen wir sie nicht mehr? Das ist ja wahrscheinlich in dubio pro brauchen wir nochmal.
Ja, also im Kern ja. Es braucht dann etwas, was man Negativprognose nennt, nämlich warum meint Behörde eigentlich, dass diese Person auch in Zukunft nochmal auffallen könnte. Aber nehmen wir halt jetzt wieder diesen Hotspot Gewalttäter-Datei Sport. Warum Hotspot? Weil hier einfach sehr viele Menschen erfasst sind, die einmal irgendwo von der Polizei vielleicht eingekesselt wurden, die einmal einer Identitätsfeststellung unterworfen wurden, weil sie einen bestimmten Schal tragen oder Ähnliches, die einmal vielleicht in Gewahrsam genommen worden sind, gegen die es möglicherweise eine Anzeige gab, die aber hinterher substanzlos war.
Das ist ja schon krass, wenn man als Gewalttäter Sport geführt wird, obwohl man wirklich normal im Kessel war und eben keine Gewalt ausgeübt hat, sondern eben nur einer polizeilichen Maßnahme unterzogen wurde.
Also das kann Ihnen ziemlich schnell passieren und nochmal unter meinen Studierenden und vor allem die jungen Männer, aber nicht nur, gab es immer wieder welche, die mir irgendwann im Unterricht treuherzig mitteilten, sie seien auch selbst in der Datei Gewalttäter Sport als angehende Polizeibeamte,
okay,
weil sie halt irgendwann mal im falschen Bus gesessen haben oder sonst irgendwas. Ja? Und es gibt viele dieser Dateien. Es gibt natürlich auch nochmal gerade im politischen Feld sehr viele solcher Dateien, wo es dann, das war nicht Gegenstand dieses Verfahrens jetzt hier direkt, aber wo es dann besonders komplex wird, weil das sind so Daten, die wir sensible Daten nennen oder besondere Kategorien personenbezogener Daten, nämlich zum Beispiel, dass ich halt immer auf bestimmten linken oder rechten Demos unterwegs bin und damit werde ich sozusagen auch noch politisch gelabelt und wir kennen alle auch das Thema Racial Profiling, also gerade bei der Bundespolizei. Warum werden Menschen im Zug einer Identitätsfeststellung unterworfen, weil sie schwarz sind oder arabisch aussehen und. So, also es kommt zusammen sozusagen diese ganze Idee von umso mehr wir haben, umso besser. Irgendwann haben die Systeme eigentlich kaum noch mitgemacht, deswegen plant man jetzt etwa bis 2030 das alles mal auf neue Füße zu stellen, damit man in Zukunft besser diese Daten nutzen kann. Hier sagt eben jetzt das Bundesverfassungsgericht, die Anforderung, wann gespeichert werden darf gegen Personen, nur weil sie mal Beschuldigte waren, sie kommen aber auch unter anderen Gründen möglicherweise rein in solche Dateien, die sind schlichtweg zu niedrig, also die Anforderungen an die Prognose sind nicht hinreichend klar und zweitens sagt das Gericht, die werden viel zu lange gespeichert.
Fangen wir erstmal mit den Anforderungen an, die für die Speicherungen da sind, die zu niedrig sind. Was verlangt denn das Bundesverfassungsgericht? Eine Negativprognose, was steckt dahinter?
Ja, so eine Negativprognose heißt im Kern, dass ich schaue, was war das eigentlich für eine Straftat? Also ist das eine Straftat, die zu Wiederholungen neigt? Das krasseste Beispiel, was man machen kann, um das mal genauer anzuschauen, ist der Ehegatten- oder Ehegattinnenmord. Der wird selten nochmal begangen. Auch selbst bei einer Wiederheirat nicht. Ja, also kann ich zwar, ich habe hier eine schwere Straftat und ich will jetzt gar nicht das Thema Femizid oder Ähnliches auch noch berühren dabei, sondern es geht um eine sehr schwere Straftat. Natürlich wird erstmal alles gespeichert zu dieser Straftat, um ein Strafverfahren durchzuführen. Logisch. Nun ist die Person verurteilt oder freigesprochen und nun stellt sich die Frage, hat diese Person vielleicht schon vorher 5 Körperverletzungsdelikte begangen? Dann kann ich in dieser Prognose sagen, die Person hat offenkundig ein Problem damit, die körperliche Integrität anderer Personen zu achten. Oder war es eine Affekttat, die halt in Ehen schon durchaus auch oder in sonstigen Beziehungen vorkommen. Also muss ich fragen, aufgrund der Straftat, aufgrund wie oft ist eine Person aufgefallen, in welchem Kontext, wenn jemand 3-mal wegen Beförderungserschleichung aufgefallen ist und dann einen Ehegattenmord begeht, haben die ersten 3 Straftaten mit der 4. nichts zu tun. Also ich muss eine vernünftige kriminologische Prognose stellen, dass die Person wieder Straftaten begehen könnte, nicht wird, sondern könnte, mehr wissen wir ja nicht, eine Prognose. An diesen Maßstäben, wie diese Prognose gestellt wird, sagt das Gericht zwar, ja, das BKA macht das wohl halbwegs ordentlich, aber was das BKA eigentlich macht, ist nicht im Gesetz geregelt, sondern in irgendwelchen Dienstvorschriften des BKA, die ich als Betroffener auch niemals sehen werde, weil sie VS sind, also Verschlusssache. Also es ist nicht transparent. Keiner weiß ernsthaft, sagt das Gericht, und das finde ich wichtig hier an diesem Punkt, der Gesetzgeber hat nicht gesagt, was die Regeln sind, sondern die Regeln gibt sich das BKA dann selbst. Und übrigens ja auch jede Landespolizei, die auch alle noch solche Dateien dazuführen.
Nochmal kurze Zwischenfrage. Die Landespolizeien sind aber auch dann an diese Negativprognose gebunden, so denn sie Daten in die Verbunddatei einspeichern.
Nein, also zunächst mal sozusagen, wenn eine Polizei einspeichert, also wenn die Bundespolizei einspeichert oder wenn eine andere Polizei, die treffen jeweils ihre Prognose und speichern das nicht automatisch ein, sondern nur, wenn es sozusagen dann in Inpol eingespeichert wird oder in diese Verbunddateien eingespeichert wird, stellt sich die Frage, kann das BKA die eigentlich entsprechend dann weiter verarbeiten in der Zukunft?
Es ging aber nicht nur darum, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, wie die Daten in das System reinkommen. Es geht auch darum, wie sie wieder rauskommen. Und mir flattert da im Kopf irgendwie eine 10-Jahres-Frist rum, die sich verlängert, sobald etwas Neues hinzugespeichert wird. Was hat das Bundesverfassungsgericht denn dazu gesagt?
Ja, also es ist in der Tat so, es gilt in fast allen Bundesländern eine 10-Jahres-Frist. Wenn ich richtig erinnere, ist Bremen das einzige Bundesland, was neulich diese Frist, diese Regelspeicherfrist oder Aussonderungsprüffrist auf 5 Jahre halbiert hat. Immerhin spannend, also das Bundesland Bremen meint 5 Jahre als Regelfrist reichen erstmal aus. So, und auch hier müsste man ja wieder fragen, und dann gibt es nochmal Sonderfristen für Kinder und Jugendliche und ein paar andere, die dann kürzer bemessen sind. Aber die Regelfrist ist 10 Jahre und das ist natürlich eine sehr, sehr lange Frist, zumindest abhängig davon, was war eigentlich der Grund. Also sie fallen einmal auf dem Weg zum Fußballspiel, sie werden einer Identitätsfeststellung und vielleicht noch Durchsuchungen unterworfen, weil man glaubt, in ihren Taschen könne was sein, was gefährlich ist auf dem Fußballfeld oder im Umfeld des Stadions. Das kann man machen sozusagen oder man macht es und speichert es noch. Und wenn man das speichert, alleine diesen Vorgang, sind Sie in dieser Datei und zwar für 10 Jahre. Das wissen Sie nicht, davon werden Sie nie was erfahren im Regelfall. Und was bewirkt es aber? Es bewirkt, dass wenn Sie das nächste Mal auffallen, wieder auf dem Weg zum Fußballspiel, und ich nehme immer wieder diese Fußballspiele, obwohl ich Fußball persönlich absolut langweilig finde, aber ich nehme sie, weil da eben viele, viele Menschen rein zufällig in solche Maßnahmen kommen. Da kommen natürlich auch Menschen rein, die es wirklich darauf anlegen, Straftaten zu begehen. Aber es kommen überwiegend Menschen erstmal rein in diese Kontrollen, die halt zufällig am falschen Ort sind, den falschen Schal tragen oder sonst irgendwas. Jetzt kommen sie in die nächste Kontrolle und die Polizei macht neben einer Identitätsfeststellung das, was sie immer tut, ohne es mir zu sagen im Regelfall, nämlich einen Datenabgleich und kriegt die Information, aha, die Person haben wir doch erst vor 3 Monaten schon mal überprüft. Was wird das heißen? Das wird heißen, dass der Umgang mit ihnen ein anderer wird. Ja, also alles, was Polizei speichert, jetzt kommen wir so ein bisschen weiteres Feld, es gibt noch so personenbezogene Hinweise, einsatzbezogene Hinweise und. Die Polizei kriegt einen Notruf, in einer Wohnung gäbe es eine häusliche Gewalt, also Mann verprügelt seine Frau im Regelfall und nicht umgekehrt und sie fährt dahin und kriegt jetzt alle diese Informationen. Und es ist natürlich gut, wenn Polizei weiß, ja, das hatten wir schon 3-mal in den letzten 5 Jahren oder in den letzten 3 Monaten besser gesagt. und der Betroffene neigt auch zu Gewalttaten gegenüber anderen und Ähnlichen. Und trotzdem macht sich ein Bild fest, und darüber gibt es gerade eine wunderschöne Arbeit an der Polizeiakademie in Niedersachsen. Es verfestigt sich natürlich ein Bild bei den Polizeibeamtinnen und Beamten, die diese Informationen kriegen, die gar keine Zeit mehr haben, darüber lange zu reflektieren. Die sind auf dem Weg zum Einsatz oder die stehen da vor ihnen und machen jetzt gerade diese Maßnahme vor dem Fußballstadion oder im Umfeld, im Bus oder sonst wo. Und das heißt, es führt relativ schnell doch auch dann zu Diskriminierung. Also das ist eine Folge, die daraus sich häufig ergibt.
Dann gehen wir jetzt aber mal wieder zurück zur Löschung.
Ja, die 10 Jahre, Entschuldigung. Mhm. Trotzdem, also die 10 Jahre, wo ist das Problem? Sie werden einmal festgestellt, sind 10 Jahre drin und jetzt werden sie wirklich im Jahr 9 wieder festgestellt, vielleicht wieder bei einem Fußballspiel oder jetzt bei einem ganz anderen Sachverhalt. Und dann wird nicht geguckt, hat der erste Sachverhalt mit dem zweiten was zu tun, wenn die 10 Jahre rum sind, sondern es wird einfach weiter gespeichert. Also 19 Jahre ist jetzt der erste Sachverhalt im System. Wir nennen es Mitziehklausel. Die ist nirgendwo, also die ist geregelt, aber nicht mit diesem Begriff, aber sie ist in allen Polizeigesetzen geregelt. Es zählt immer sozusagen die Frist oder es zählt immer der Zeitpunkt des letzten Eintrags und der zieht dann alle anderen Einträge davor mit. Das macht wieder einen gewissen Sinn, ja, wenn jemand alle 2 Jahre wegen einem Kaufhausdiebstahl auffällt oder wegen einer anderen schwereren Straftat. Aber es ist ein Automatismus, der selten dann überprüft wird, auch letztendlich, weil es so viele Daten gibt, dass ja eigentlich kaum noch jemand ernsthaft überprüfen könnte.
Und was sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht? Was wäre da eine angemessene Löschfrist?
Das Gericht gibt gar keine Frist vor. Das, denke ich, ist auch richtig so. Das kann das Gericht nicht bemessen, sondern es sagt, wir müssen wegkommen davon, dass einfach eine Regelspeicherfrist festgelegt wird, ohne Kriterien, wann, also muss jemand wegen Ehegattenmord, oder nee, jetzt nehmen wir lieber eine andere schwere Straftat, Vergewaltigung, und jemand, die oder der das erste Mal im Leben einen Kaufhausdiebstahl begangen hat, ja, oder der junge Mensch, der irgendwie ein blödes Deo mitgenommen hat und erwischt wird, ist es eigentlich sinnvoll, dass deren Taten sozusagen beide die gleiche Zeit, nämlich 10 Jahre, gespeichert werden? Oder müsste man nicht irgendwo differenzieren nach der Schwere der Straftat, nach der Wiederholungsgefahr dann wirklich auch und Ähnliches? Und da sagt Karlsruhe, das muss geregelt werden. Und es kann die Polizei nicht mehr, so wie sie es bisher tut, einfach intern regeln. Die haben schon ihre internen Regeln. Ja, es gibt Dinge, wo die sagen, die löschen wir, die prüfen wir nach 2 Jahren und löschen sie, wenn nichts Neues vorgefallen ist. Das gibt es. Aber niemand weiß, nach welchen Regeln die Polizei arbeitet, weil sie alle Verschlusssache sind. Und hier sagt Karlsruhe erstens, wir müssen das Konzept, was wir eigentlich speichern, oder die Dauer ein Stück weit, die Zielrichtung regeln und wir müssen auch die Dauern mal irgendwo differenzieren und wir müssen es im Gesetz regeln und nicht einfach bei der Polizei alleine.
Herr Arzt, Sie sind ein Mensch, der, das darf ich unterstellen oder das weiß ich mittlerweile, sehr viel über Sicherheit nachdenkt. Und Frau Faeser, das soll sie bei der mündlichen Verhandlung gesagt haben, ich war leider nicht dabei, aber ich zitiere jetzt mal meinen Kollegen Christian Rath. Sie soll gesagt haben, dass schon heute die meisten Terrorhinweise aus dem Ausland kämen und wir ein globales Sicherheitsproblem hätten, wenn unsere Regelungen weltweit gelten würden. Wir reden jetzt also nicht mehr nur über Löschfristen, sondern über alles andere, was wir eben gesprochen haben. Und Sie kennen diese Kritik, ja? Hat Frau Faeser da vielleicht einen Punkt? Also haben wir ein Sicherheitsproblem, weil der Grundrechtsschutz Befugnisse von Polizei und Sicherheitsbehörden zu sehr verengt?
Also ich glaube nicht, dass wir ernsthaft ein Sicherheitsproblem haben. Ich kenne natürlich diese Position. Ich weiß um diese Position. Ich weiß, dass die vor allem die Geheimdienste und nicht die Polizeien sehr viele Daten aus dem Ausland bekommen und dass sie immer wieder denken, wir hätten auch gerne solche Befugnisse. Ich überziehe jetzt mal ein bisschen. Der Mossad wird unter allen Nachrichtendiensten als einer der tollsten gelabelt. Und wir sehen aber auch, welche Maßnahmen er ergreift. Das will ich jetzt den deutschen Nachrichtendiensten nicht im Ansatz unterstellen. Also ja, wir setzen bestimmte Regeln. Warum? Weil es ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gibt, was aber im Übrigen mittlerweile auch europarechtlich ziemlich klar ausgeformt ist. Also es ist nicht mehr einfach nur Deutschland, sondern es ist dann die Europäische Union. Und da haben wir andere Maßstäbe als andere Staaten in der Tat. Und ich glaube, das macht ein Stück weit dann auch den Unterschied sozusagen der Qualität von Rechtsstaat aus, ob es überhaupt erstmal diese Idee gibt, dass es Limits braucht. Und dann ist die zweite Frage, wie hoch müssen diese Limits sein? Und da kann ich dann nicht mit Frau Faeser mitgehen. Ich möchte nicht nach amerikanischen oder chinesischen oder britischen Limits sozusagen meine Freiheitsrechte ausüben, sondern auf die wir uns in Europa und in Deutschland geeinigt haben.
Das kann ich so unterschreiben, wenn ich das mal so sagen darf als Moderatorin. Wobei ich sagen muss, also dieses Argument hat schon auch so ein bisschen bei mir verfangen. Deswegen bin ich da sehr dankbar für Ihre Einschätzung. Aber diese Situation, die wir jetzt haben oder hatten und immer wieder haben werden, es gibt ein neues Polizeigesetz, ein neues Verfassungsschutzgesetz, Änderungen in diesen Gesetzen und das dann wiederum gerne aufgehängt an einem schlimmen Ereignis, an einem Attentat, an einem Terroranschlag. Und dann wehren sich BürgerInnen dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht und die Richterinnen erklären dann ein bisschen was für verfassungswidrig und ein bisschen was lassen sie unbeanstandet. Die gibt es ja wirklich immer wieder. Also seitdem ich in der Rechtsredaktion arbeite, gab es, glaube ich, kein Sicherheitsgesetz, das komplett unbeanstandet geblieben ist, sondern jedes einzelne, das irgendwie nach Karlsruhe gegangen ist, daran wurde dann auch was geändert. Und da frage ich mich als Wutbürgerin natürlich, warum ist das so? Warum schreiben Bund und Länder in diesem Bereich immer wieder Gesetze, die dieser verfassungsrechtlichen Prüfung nicht standhalten?
Ja, das ist natürlich wirklich eine ganz wichtige Frage. Ich bin auch jetzt seit 25 Jahren immer wieder als Sachverständiger in den Landtagen, im Bundestag unterwegs. Und dann machen Sie folgende interessante Erfahrung als Sachverständiger. In manchen Landtagen oder Bundestagen, manchmal kriegen Sie genug Zeit, um sich vorzubereiten, manchmal nicht. Also nehmen Sie das Sicherheitspaket, was Sie ja gerade angesprochen haben von Frau Faeser, aus dem September, was grandios im Ausschuss gescheitert ist, muss man sagen. Und da kriegen die Sachverständigen 5 Tage Vorbereitungszeit. In 5 Tagen können Sie so ein komplexes Gesetz nicht ernsthaft auseinandernehmen. So, und nun sitzen Sie da und die Sachverständigen werden eben unterschiedliche Regeln in den Landtagen, aber halt von allen dort vertretenen Parteien, entweder jeder einer oder ein bisschen nach Gewicht verteilt sozusagen, benannt und geben dann ihre Meinung wieder, ob das, was hier als Gesetzesvorschlag auf dem Tisch liegt, eigentlich zulässig ist, also jetzt mal aus rechtlicher Sicht verfassungsrechtlich zulässig ist, aber auch einfach gesetzlich zulässig ist. Und da gibt es folgende Varianten sozusagen. Es gibt die Variante, dass von 5 Sachverständigen einer sagt, das ist verfassungsrechtlich in Ordnung, alle anderen sagen, das ist in Ordnung. Da wird der Gesetzgeber wahrscheinlich nicht mehr wahnsinnig lange nachdenken und wird das glauben, es sei denn, dieser eine Hinweis war wirklich so klar, dass man dem nicht mehr ausweichen kann. Und dann haben Sie Gesetzesanhörungen, wo 4 von 5 Sachverständigen gehen, sagen, dieser oder jener Vorschlag ist mit dem Grundgesetz oder mit Europarecht nicht vereinbar. Und Sie werden selten erleben, dass der Gesetzgeber sich dafür irgendwie interessiert und dann das nochmal in der Überarbeitung sozusagen des Entwurfs berücksichtigt. Will heißen, wenn erstmal eine Entscheidung gefallen ist, vor allem wenn sie nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit dann in der Öffentlichkeit hat, wie jetzt gerade das Sicherheitspaket Solingen, dann läuft es einfach so weiter und es wird gemacht. Und man weiß, Karlsruhe entscheidet in der Regel 5, 6, 7 Jahre danach und dann kann man so lange nutzen. Und wenn Karlsruhe es beanstandet, dann kann man sagen, das ist jetzt Karlsruhe, tut uns leid. Es gibt immer im Recht sozusagen bestimmte Punkte, wissen Sie, wo Sie verschiedene Meinungen finden werden, sozusagen unter Juristinnen und Juristen. Und dann muss der Gesetzgeber eben abwägen und überlegen, welche Meinung überzeugt ihn und welche nicht. Und es gibt den anderen Fall, wo eigentlich schon fast alle denkenden Juristinnen und Juristen sagen, das geht nicht und es wird trotzdem gemacht. Warum wird es gemacht? Symbolpolitik ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Wir mussten jetzt nach Solingen dieses Sicherheitspaket machen, meinte offenbar Frau Faeser. Und interessanterweise habe ich neulich in einer Veranstaltung bei der Bundesbeauftragten für Datenschutz von einem Mitarbeiter des BMI sozusagen, der nahm relativ klar Stellung und sagte, vieles von dem, was wir vorgeschlagen haben, lag sowieso schon bei uns auf dem Tisch, nämlich durch einen Referentenentwurf aus dem Juni, also weit vor Solingen. Und jetzt war halt die Gelegenheit, wo man es sozusagen auf den Tisch packen kann und kann sagen, das brauchen wir jetzt gerade. Und wir werden wieder erleben, wenn dieses Gesetz nicht komplett neu geschrieben wird, dieser Gesetzentwurf, dann wird er wieder in Karlsruhe landen. Aber wann wird es sein? Es wird circa 2028, 2029 sein. Also ich halte das für eine fatale Entwicklung, dass Sicherheitsgesetze immer wieder, man kann eigentlich sagen spätestens seit dem 11. September, aber eigentlich schon beginnend mit den Zeiten der RAF, den bleiernen Jahren und ähnlichen Begriffen immer wieder gemacht werden und immer wieder korrigiert werden. Und natürlich ist es die Aufgabe eines Parlaments, Gesetze zu machen und die Aufgabe eines Verfassungsgerichts gegebenenfalls, die zu korrigieren. Aber hier hat man doch den Eindruck, dass Dinge einfach durchgezogen werden, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann sagt man dann, wenn halt 7 Jahre später Karlsruhe dagegen entscheidet, ja, dann müssen wir es halt ändern.
Aber bis dahin hatte man dann erstmal diese Praxis, wo man vielleicht hätte auch antizipieren können, dass sie verfassungswidrig ist. Und hat sie dann auch genutzt.
Ja, also das hat offenbar der Prozessbevollmächtigte der Bundesregierung in der Anhörung zu dieser Entscheidung jetzt von gestern auch mehr oder weniger klar zu erkennen gegeben, dass es eine der Normen war, ich weiß es im Moment nicht mehr welche, wo er sagte, ja, bei verfassungskonformer Auslegung geht es doch. Was heißt das denn? Das heißt, eine Norm ist nicht klar genug, so wie hier bei den Speicherfristen zum Beispiel oder bei den Vorgaben, wann darf überhaupt eine Maßnahme ergriffen werden. Aber wenn wir das so auslegen, dass es mit der Verfassung noch vereinbar ist, dann ist es doch gut. Auslegen heißt, Juristinnen, Juristen sitzen dann da und überlegen sich lange, wie muss man das jetzt verstehen? Aber wissen Sie, Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz und haben natürlich tendenziell erstmal das Interesse, jede Norm, die es gibt, zu nutzen und nicht verfassungskonform vielleicht zu beschränken, obwohl sie dazu verpflichtet werden. Aber das ist nicht ihr Interesse und außerdem würde das auch oft einfach ihre Qualifikation überschreiten, weil sie eben nicht Juristinnen und Juristen sind. Also man weiß es oft und macht es schlichtweg trotzdem, weil man jetzt halt eine starke Seite zeigen muss, weil man nach Solingen jetzt Aktivismus zeigen muss. Und vorher gab es ja auch schon viele Gelegenheiten. Die berühmteste war sicherlich 9/11, als der sogenannte Otto-Katalog aus dem Schreibtisch des BMI geholt wurde oder des Innenministers in Chile. Deswegen der Otto-Katalog wegen Otto Chili, der kurze Zeit nach den Anschlägen in den USA einen 500 Seiten Gesetzentwurf vorlegt.
Das ist ja ein Zufall.
Ja, eben. Also wissen Sie, genau da, deswegen nannte man ihn den Otto-Katalog. Früher gab es dieses Kaufhaus, den Otto, wo man im Katalog bestellen konnte, vorher dem Internet sozusagen. Und,
ich kenne den Otto-Katalog noch, weil der war immer so schwer.
Genau.
Ich glaube, ich habe den mal so zum Blütenpressen oder sowas benutzt.
Ja, genau, das ist der Otto-Katalog. Und genau das war jetzt der Faser-Katalog. Also jetzt diese Bildverarbeitungsnormen, die jetzt da reinkommen sollen und die automatisierte Datenanalyse, das lag vor allem diese Bildverarbeitungsnorm, also dass man im Internet jetzt nach irgendeinem Bild sucht, gibt es den irgendwo frei suchen. All das war schon fertig geschrieben und kam jetzt auf den Tisch.
Herr Arzt, Sie haben eben was erwähnt und da ist mir aufgefallen, dass ich eine Frage vergessen habe. Ja. Und die würde ich gerade gerne noch stellen. Und zwar haben Sie gesagt, Herr Rossi hätte in der mündlichen Verhandlung sinngemäß gesagt, ja, das müsste man verfassungskonform auslegen und PolizistInnen in der konkreten Einsatzsituation haben in der konkreten Einsatzsituation vielleicht gar nicht die Zeit, sich diese Gedanken zu machen. Und das ist eine Frage, die ich mir durchgehend beim BKA-Gesetz gestellt habe, weil ich bin Volljuristin. Ich bin quasi die Befähigung zum Gesetz lesen, verstehen und anwenden. Und ich habe mit 3 ExpertInnen gesprochen, bevor ich irgendwie verstanden habe, worum es hier eigentlich die ganze Zeit geht. Und darf man vielleicht sogar die Sorge haben, dass die Anwendung dieses Gesetzes, auch vielleicht eines geänderten, in Anführungszeichen verfassungskonformen BKA-Gesetzes, am Ende eben an der Verständlichkeit und an der Möglichkeit, sowas in einer konkreten Einsatzsituation durchzuprüfen, scheitert?
Ja, das ist wirklich eine sehr wichtige Frage, wobei vielleicht ein bisschen korrigierend sozusagen ich jetzt sagen würde, die verfassungskonforme Auslegung meint, ich habe ein Gesetz, was so unklar geschrieben ist, dass ich sage, jetzt muss es irgendwie im Lichte der Verfassung noch auslegen, dass es überhaupt noch geht. Und das ist eine Grenzüberschreitung, denke ich. Das darf nicht sein. Das sagt eigentlich Karlsruhe mit Blick auf die Normenbestimmtheit seit Jahren. Also Eingriffsbefugnisse der Polizei müssen so geregelt sein, dass jeder Mensch, der die liest und sozusagen ein gewisses Verständnis hat von deutscher Sprache, weiß, es muss zuerst die Polizei selbst wissen. Und dann muss es die Person, die betroffen ist, verstehen können. Und dann muss es ein Gericht noch verstehen können. Und zwar so verstehen können, dass das Gesetz klar geregelt hat, dieser Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist zulässig, ja oder nein. Und nicht, ich muss endlos darüber nachdenken. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Problem, dass durch die vielen Entscheidungen aus Karlsruhe, neulich hat jemand durchgezählt, 28 oder 29 in den letzten Jahren, wo Sicherheitsgesetze beanstandet wurden, aus Bund und Ländern. Das ist, also erstens gibt es diese fatale Tendenz, dass wenn Karlsruhe was gesagt hat, am nächsten Tag, wenn der Gesetzgeber ein neues Gesetz macht, er einfach das schreibt, was Karlsruhe geschrieben hat. Also das, was Karlsruhe in einer, meistens in den Leitsätzen seiner Entscheidung geschrieben hat, wird dann als Tatbestand in die Norm geschrieben. Also als Voraussetzung, wann gehandelt werden darf. Und dafür ist nicht Karlsruhe zuständig, sondern der Gesetzgeber. Und er entledigt sich der Aufgabe, dass er einfach Karlsruhe abschreibt. Zweitens, und das ist noch mehr sozusagen der Kern jetzt Ihrer Frage, Entschuldigung, es wird wirklich so komplex, also ich mache seit 25 Jahren Polizeirecht und ich muss gestehen, dieses BKA-Gesetz und auch diese jüngste Entscheidung jetzt, schon alleine die 5 Seiten Pressemitteilung haben mich Stunden gekostet, um zu verstehen, worum es geht. Und das, obwohl ich jetzt wahrscheinlich zu den Menschen gehöre, zu dem Prozent von 84 Millionen Menschen, die immerhin ab und zu schon mal ins BKA-Gesetz geguckt haben und irgendwo eine Ahnung haben von Polizeirecht. Ich habe schon eine gewisse Ahnung, glaube ich. Und es gibt diesen fatalen Zirkel von Karlsruhe, setzt die Anforderungen hoch, der Gesetzgeber übersetzt sie, zum Beispiel mal, hätte sie richtig ersetzt. Und es wird immer komplizierter. Und es versteht eigentlich oft schon kein Mensch mehr fast, was genau jetzt da drin steht. Deswegen gibt es dann voluminöse Gesetzeskommentare. Wie muss ich diesen einen Satz verstehen?
Die Sie auch mitverfassten, richtig?
Ja, teilweise ja. Zum BKA-Gesetz habe ich bisher noch nichts gemacht, glaube ich. Aber das ist natürlich erstmal Ausdruck, dass Gesetze halt immer komplizierter werden. Aber man müsste mal überlegen, gibt es nicht ein Konzept, wie wir da rauskommen und mal ein bisschen sozusagen das alles wieder einzudampfen und handelbar zu machen und vor allem handelbar wirklich für Beamtinnen und Beamte auf der Straße. Wissen Sie, ich habe den Luxus, ich kann mich zur Not eine Woche hinsetzen, ja, oder auch einen Monat und darüber nachdenken, aber das können die in der Regel nicht und es fehlen ihnen halt auch teilweise die Instrumente. Nur Gegenargument wäre dann, da machen wir doch einfach eine Generalnorm. Die Polizei darf die erforderlichen Maßnahmen treffen zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Und so, das wurde ja hier auch beanstandet, dieser Aufgabenerfüllungsreflex. Das geht halt auch nicht, weil dann überlasse es letztendlich komplett der Polizei. Und in jedem Einzelfall muss dann ein Gericht und der Betroffene und der Polizist und andere wissen, was geht und was geht nicht. Es hat noch keiner einen Ausweg aus dieser Falle gefunden bisher und ich werde ihn auch nicht finden.
Das ist jetzt super ärgerlich, weil ich habe gehofft, dass wir zum Schluss hin noch einen etwas positiveren Ausblick bekommen, aber der bleibt heute anscheinend aus. Herr Arzt, ich habe keine Fragen mehr, aber ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Das war ein wirklich tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Alles klar, danke an Sie.
Tschüss.
Tschüss.
Mir raucht der Kopf, deswegen halte ich mich kurz. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Sollte das so sein, freue ich mich über Lob oder, falls es nicht so gewesen ist, über Kritik an justizreporterin@swr.de. Und ich freue mich auch über Themen für zukünftige Podcast-Folgen. Und wie immer gibt es von mir auch noch einen Audiothek-Tipp. Ich war nämlich neulich krank und ich habe da in einem durch den Podcast Messner ein extremes Leben durchgesuchtet und gehört. Das ist ein Doku-Podcast vom BR, der so ein bisschen das Leben und auch die vielen Abenteuer von Reinhold Messner nachzeichnet. Und gleichzeitig geht es aber auch um diesen sehr streitbaren Helden, der sich in seinem Leben mit vielen, vielen Leuten verstritten hat. Und der Podcast begibt sich so ein bisschen auf die Spurensuche. Und wie gesagt, ich fand es total spannend. Ich habe es quasi in einem durchgehört. Und ich freue mich, wenn ihr auch mal kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek reinhört. Mein Name ist Alena Lagmüller. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.